komme zur Predigt und die Predigt steht an für sich in Sprüche Kapitel 2. Ich werde heute nicht die ganzen Verse auslegen, das ganze Kapitel, sondern nur die ersten 14. Vorweg, in diesem Kapitel kommt 11-mal der Weg vor. 4-mal ist es der gute Weg und 7-mal ist es der schlechte, der schiefe, die schiefe Bahn. Ja, das ist das. Also, vor etlichen Jahren fuhr ich mit dem Professor Körter nach Tschakuns auf die Synode. Und ich wollte ihn davor von der Schönheit des Montafons überzeugen und fuhr Bartholomäberg hinauf und wollte dann wieder hinunter Richtung Silbertal. Und das habe ich, also er hat das sehr genossen. Und dann, als wir Richtung Silbertal fuhren, da waren Holzarbeiten. Und die Straße haben sie gesperrt. Und ja, zurückfahren wollte ich nicht wieder den langen Weg. Und mein Navigationssystem, das hat mir gezeigt, dass da rechts ab denn doch noch ein Weg ist. Keine Straße, ein Weg. Und ich bin den gefahren. Und dieser Weg, ja, Schotter, und dann wurde er immer enger und schottriger, unbequemer. Ich war Bergseite als Fahrer und Toni saß rechts, wo es bergab ging in den Abgrund. Und er hat geredet und dann irgendwie hat er dann nicht mehr geredet und hat da hinuntergeschaut. Für mich war das nicht so schlimm, aber es war für mich auch schlimm, denn der Weg wurde immer schlimmer und enger und mein Auto ist eine Limousine, klein und flach. Und ja, die Bodenplatte hat über den Fels und den Schotter geschürft und das hat mir wehgetan. Also für mich hatte es auch Probleme. Nur ich konnte nicht zurückfahren. Als ich auf dem Weg war, da ging nichts zurück. Es war einfach, ich hatte keine Rücksicht, also ich habe nicht nach hinten gesehen und die Kurven, die waren so eng, dass ich hin und her und fahren musste, um das zu bewältigen. Es hat mir wehgetan. Aber wir kamen dann schlussendlich gut unten an, unbeschadet, ausgenommen die Nerven von mir und die Bodenplatte. Und Toni hat dann später mehrfach lachend erzählt, wie ich diesen Cowtrail hinuntergefahren bin. Also Cowtrail ist der Kuhweg. Ja, das hat er dann lachend erzählt. Aber auf dem Weg, da hat er nicht gelacht. Und ich auch nicht. Was ich hier sagen will, ist, man kann dem Navi nicht immer vertrauen. Und Sprüche 2 ist ein besseres Navi auf dem Weg mit Gott. Ich lese die ersten 7 Verse. Mein Sohn, wenn du meine Rede annehmen und meine Gebote behüten wirst, indem dein Ohr auf Weisheit achtet und sich dein Herz um Verständnis bemüht, ja, wenn du mit Eifer danach rufst und darum betest, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus deinem Mund kommen Erkenntnis und Verstand. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Ist ein Schild für die, die mit ihm gehen. Also da sagte am Anfang mein Sohn, gilt natürlich auch für die Tochter. Gott spricht zu seinen Kindern und das ist gut und wichtig für die Kinder. Er redet nicht einfach so ins Blaue hinein, macht keine Scherze, so dass sie nie wissen, was er ernst meint oder nicht. Er redet hier sehr ernsthaft. Es ist eine Aufforderung. Ja, und der Sohn und die Tochter, ja, okay. Was tun sie? Also Gottes Wort leitet nicht irre. Es zeigt die schlechten Wege und die schiefe Bahn. Das zeigt es auch in diesem Kapitel. Und hat es schon im vorigen Kapitel gezeigt. Da ist von den schlechten Wegen die Rede. Die Versuchung, die da kommt. Und das ist immer dieselbe. Kapitel 1 nachzulesen. Es ist das mit dem unrechtmäßigen Gewinn. Unrechtmäßige Lust oder Lustempfang. Eigentlich hat es sich damit schon. Das ist schon die Versuchung, auf dem bösen Weg zu gehen. Ja gut, Gottes Wort leitet uns. Und es ist dann für sich natürlich ein guter Weg, den er uns leitet. Es ist der Weg, den der Herr Jesus Christus selbst ist und auf dem er mitgeht. Gut, allerdings sagen die Kinder, ja, manche Sachen können wir nicht genau erkennen. Wir wissen nicht, wie das, was Gottes Wort dazu sagt, genau sagt. Ich komme noch dazu. Aber da haben die Kinder halt nicht recht. Gottes Wort sagt im Prinzip immer etwas zu jeder Sache. Wenn es nicht direkt angesprochen ist, dann ist es vom Umfeld, vom Zusammenhang des Wortes hier genau sichtbar. Also das Problem ist nicht, dass man nicht wissen kann, was Gott will, sondern dass man es nicht wahrhaben will. Nimm mein Reden an, behüte meine Gebote, so wirst du weise. Okay. Naja, beim Annehmen und beim Behüten, da tun wir uns mitunter doch sehr schwer. Das Annehmen, das geht zweifellos schnell, wenn ich sofort sehe, dass ich etwas gewinne. Dann nehme ich Gottes Wort ganz einfach und gern an, wenn ich was gewinne. Beim Behüten, da ist das Problem noch etwas größer. Wenn die Zeit vergeht und die Probleme kommen immer und die Schwierigkeiten auch und die Versuchungen kommen auch, dann ist es eben die Frage, ob ich Gottes Wort behüte. Oder ob mich die Versuchungen und der böse Weg oder was auch immer abbringt. Behüte ich Gottes Wort mit der Zeit? Oh, das wird schwierig. Und man gerät leicht auf die schiefe Bahn, wenn man Gottes Wort nicht behütet. Denn ganz ehrlich, Gott behütet einen durch sein Wort. Das ist das Erste, was er tut. Er behütet einen durch sein Wort. Wenn man das nicht annimmt und nicht selbst behütet, ja, dann ist man kaum von Gott behütet. Oder er muss zu drastischen Maßnahmen, Erziehungsmaßnahmen greifen. Ja, wenn Gottes Wort in Herz und Verstand was zu sagen hat, dann ist es gut. Wenn er aber bei Entscheidungen wenig zu sagen hat, ist man schnell auf dem falschen Weg, ob man es will oder nicht. Er will, dass sein Wort in den Herzen regiert. Dass es in den Herzen rumort, sozusagen. Und dass die Kinder, dass seine Kinder dadurch weise werden. Und sie eben keine falschen Wege gehen. Keine Wege, auf denen der Herr Jesus selbst nicht gehen würde. Vor etlichen Jahren war dieses Armband mit WWW, ein zweimal W und dann JD in. What would Jesus do? Oder auf Deutsch, was würde Jesus tun? Ja, was würde er tun? Er würde Gottes Wort nicht ausweichen. Weder Gott noch Mensch im Kleinen oder Großen betrügen. Er würde Gottes Willen, seinem Eigenwillen opfern. Ja, und wir sehen, dass er das getan hat. Und genau das ist es, was Gott an für sich für seine Kinder auch dachte. Es ist eine Art von Selbstverleugnung. Tu, was Gott sagt. Jakobus gibt in Kapitel 4, Vers 13 ein Beispiel für Kinder, die dumm sind, die nicht weise sind. Er schreibt, ihr sagt, wir wollen für ein Jahr in die und die Stadt gehen und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der für kurze Zeit erscheint, danach aber verschwindet. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Also dumm ist es für die Kinder Gottes, wenn sie Pläne machen ohne Gott, ohne Gottes Wort, wenn sie Entscheidungen treffen, ohne Gott zu fragen oder in sein Wort schauen, ist das auch gut, ist das vom Herrn gewollt. Es ist hier bei Jakobus gegen Gottes Willen, wenn sie einfach da in die Stadt gehen und dann halt ein, zwei Jahre dort sind, um Profit zu machen. Nichts gegen Profit. Aber hat es in dieser Stadt eine Gemeinde, in der sie Gottes Wort hören, in der sie von Gottes Wort behütet werden, auch durch die Geschwister behütet werden? Und können sie dieser Gemeinde auch dienen? Können sie Gott so dienen? Aufbauen. Es ist ja nicht nur, dass man immer nur Empfänger ist. Wir haben bei der Mitgliedschaft ein Versprechen abgegeben, dass wir Anteil nehmen, dass wir aufbauen. Ja, diese Leute haben das nicht berücksichtigt. Und Hebräer 10, 25 sagt dazu, verlasst eure Versammlungen nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, eben, weil man da ein Mitglied ist, ein Glied am Leib, verbunden mit den anderen und am Aufbau beschäftigt ist. Man ist nicht ein totes Glied. Nicht das fünfte Rad am Wagen. Das ist nicht das, was Gott gedacht hat. Und ich liebe es, wenn die holländischen Gäste kommen. Heute sind sie nicht gekommen. Aber ich liebe es, wenn sie auf Urlaub sind, in die Gottesdienste gehen und Anteil nehmen an der Erbauung der Geschwister, sie ermutigen. Unsere Aufgabe in der Gemeinde ist es, Glied am Leib Christi zu sein. Ist es, ein Tempel zu sein, in dem er regiert. Und wir sind die lebendigen Steine und dazu da, dass wir die anderen stützen und ermutigen. Und gegenseitig natürlich auch ermutigt werden. Aber es ist grundsätzlich ein Bau. Sowohl der Leib Christi wächst, als auch der Bau des Tempels wächst. Und zwar durch jedes Gelenk, das dient. Epheser 4. Ja gut, die Leute hier sind nicht so schlau. Das ist nicht Weisheit, was sie da machen. Sie treffen Entscheidungen und fragen Gott nicht, was er dazu meint. Also nichts und gar nichts mit dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nein, tun sie nicht. Mein Name werde geheiligt, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Das ist das, was sie hier tun, sagt Jakobus. Wir müssen im Leben viele Entscheidungen treffen. Bei allen gibt Gott direkt oder indirekt Hilfe auf dem Weg. Bei allen führt er direkt oder indirekt die, die es wollen. Es ist etwas dumm, wenn man mit dem Auto fährt, die eine Seite auf der Straße, die andere im Straßengraben. So kommt man nicht weiter. Und das ist etwas, was sehr viele gerne machen. Die Straße wäre breit genug, dass man auf der Straße, auf dem Weg fahren könnte. Aber sie tun es nicht. Weisheit ist die Gabe Gottes. Die kommt nicht automatisch. Sie beginnt mit der Gottesfurcht, kommt mit der Annahme von Gottes Wort, bleibt und wächst mit dem Behüten. Ja, und Petrus sagt es anders. Er sagt den Kindern Gottes, also er schreibt der Gemeinde in 1. Petrus 1, 3, dass sie durch Gott wiedergeboren sind, in 1, 23, dass sie durch Gottes Wort wiedergeboren sind. Und dann sagt er in 4 Verse danach, dass sie gierig sein sollen nach Gottes Wort, so wie die kleinen Kinder. Gierig nach Gottes Wort, das ist das Logische. Da können sie gierig sein. Sie sollen Gottes Wort lernen. Das behütet sie. Sie sollen es annehmen und behüten. Ja, das ist den Kindern Gottes. Das ist den Kindern Gottes gesagt. Und ich meine hier die großen Kinder Gottes. Denn Gott gibt Weisheit Stück um Stück. Er gibt es nicht auf einen Schlag. Also gestern war ich dumm und heute bin ich weise. Zack, bums. Nein, so tut er es nicht. Er gibt es Stück um Stück mit dem Wort. Warum tut er das nicht auf einmal, auf einen Schlag, dass man weise ist? Ja, weil wir so sind, wie wir sind. Auch bei den besten Christen wirkt der alte Adam und die alte Eva immer noch mit. Das ist der alte Mensch. Und Adam und Eva, ja, die wurden halt versucht und waren so dumm, Gott zu misstrauen, um so weise zu werden, wie es ihnen der Teufel eingeflüstert hat. Und dieser alte Adam und diese alte Eva, die ist in uns drin. Das ist unser altes Wesen. Und wir sind in der Versuchung, abzuweichen. Das ist das. Aber Gott sagt, such die Weisheit. Und er meint den Herrn Jesus, denn der Herr Jesus ist die verkörperte Weisheit. Also such die Weisheit, so wirst du sie finden. Wenn Gottes Wort beim ein Ohr hineingeht, dann stopf deinen Finger ins andere, dass sie nicht sofort wieder rausgeht. Also das Wort Gottes muss da dazwischen, zwischen den Ohren rumoren. Denn das Herz in der Bibel ist nicht hier angesiedelt, in der Brust. Es ist im Verstand. Es ist da. Es ist auch nicht im Bauch, Bauchgefühl. Nein, es ist hier oben. Und hier oben werden die Entscheidungen getroffen. Wenn also Gottes Wort da hineinkommt, dann halt den Finger drauf, dass es nicht wieder hinausgeht. Es muss im Herz rumoren. Die Maria hat das getan, als der Engel ihr gesagt hat, dass sie einen Sohn gebären wird. Sie hat das Wort konserviert. Und sie hat darüber meditiert, wie es im Lateinischen heißt. Sie hat es wirken lassen. Such die Weisheit, so wirst du sie finden. Und es ist sehr unangenehm, die Weisheit zu finden. Also das ist etwas, was ich jetzt erklären muss. Es ist natürlich eine problematische Aussage. Aber das Wort ist nach Hebräer 4,12 lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist unangenehm fürs alte Herz. Es ist auch erschreckend. Also wenn wir Gottes Wort hören, erschreckt es uns. Das ist gut so. Die andere Seite, es tut uns gut. Es ist wie ein Chirurg, der halt das abschneiden muss, das rausschneiden muss, um die Krankheit zu eliminieren. Es ist gut, es ist auch Evangelium, es bringt einen zurecht, aber es ist im ersten Moment unangenehm. Und man weicht ihm leicht aus. Wer auf Durchzug schaltet, wird bald daneben sein. Behüt das Wort. Denn behütet uns Gottes Wort nicht, behütet uns auch Gott kaum. Die Weisheit suchen, ja wie denn? Vers 3 sagt, mit Eifer danach rufen und darum beten. Und Jakobus bestätigt das in seinem Brief. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, bitte Gott darum. Er gibt jedem gern, hält nichts vor. Weisheit suchen. Es gibt ein bekanntes Vorbild, der die Sprüche geschrieben hat, Salomo. Er hat als junger König Gott gebeten um Weisheit. Er sagt in 1. Könige 3,9, gib deinem Knecht ein verständiges Herz. Wörtlich ist das ein hörendes Herz. Und Gott hat es ihm gegeben und seine Weisheit war sprichwörtlich. Aber nur solange er Gottes Wort gehütet hat. Kurzer Krabbelstopp. Also Weisheit suchen und bitten bringt erstens Erkenntnis von mir selbst, wie ich bin. Das ist nichts Gutes. Und führt mich dann, wenn ich erkannt habe, dass ich ein Sünder bin, führt mich dann weg von der Sünde zum Herrn Jesus hin. Das ist die Wirkung von Gottes Wort. Das ist nötig und heilsam. Und wenn ich weg von der Sünde komme, gehe, sie nicht mehr tue und Gott fürchte, dann bin ich weise. Wenn ich tue, was er sagt, bin ich weise. Gott ist kein alter, seniler Mann, den man verschaukeln kann. Die ihn verschaukeln, die sind auf bösem Weg. Also ich kann nicht absichtlich Sünde beibehalten und Gott erkennen. Beides zusammen geht nicht. Ich kann nicht beides tun. Ich gebe das eine auf oder das andere. Ich gebe den einen auf oder das andere. Es geht nicht so. Natürlich, wenn wir sind schwach und Gott ist mit unserer Sünde langmütig und geduldig. Er ist ein guter Vater. Er sieht die Schwäche seiner Kinder und er erzieht sie, je nachdem, wie sie es vermögen. Und er mutet ihnen zu, das und das. Das wird sie nicht umbringen. Er mutet ihnen nicht zu viel zu. Und er ist wirklich geduldig und barmherzig. Das sagt uns Römer 2,4. Und was Römer 2,4 noch sagt, ist ja, die Barmherzigkeit und der Langmut Gottes führt dich zur Umkehr. Das ist der Zweck davon. Und er ist wirklich sehr langmütig. Aber verschaukeln lässt er sich nicht. Widerwärtigkeiten dienen uns. Und es gibt genug Widerwärtigkeiten. Und für die Kinder Gottes ist es gesagt, dass Gott an für sich die Widerwärtigkeit ihn zumutet. Er sendet sie ihm. Nicht er ist der Widerwärtige, sondern die Widerwärtigkeiten sind widerlich. Das sind böse Menschen oder Umstände. Und das sehen wir, sie müssen einem dienen. Auch die Widerwärtigkeiten. Wir sehen seinen Josef. Er wurde von seinen Brüdern verraten und beinahe umgebracht. Er wurde von seiner Herrin verleumdet. Das hätte seinen Tod gekostet. Er wurde von seinem Minister vergessen. Und am Schluss seines Lebens, da haben die Brüder Angst vor ihm. Er kann sie nicht zurückzahlen. Und er sagt, ihr gedachtet es böse zu machen, der Herr aber gedachte es gut zu machen. Ich räche mich nicht an euch. Gott macht es seinen Treuen, seinen Kindern gut. Das sagt jetzt Vers 8 bis 12. Er behütet die, die das Rechte tun, bewahrt den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit und jeden guten Weg verstehen. Denn Weisheit kommt in dein Herz und Erkenntnis erfreut deine Seele. Besonnenheit wird dich bewahren und Verstand dich behüten, damit du weder auf den Weg der Bösen noch unter die verkehrten Schwätzer gerätst. Wir leben in einer verkehrten Welt, einer gefallenen Welt. Das Böse ist in ihr heimisch. Gut, man sieht es hier nicht. Es ist schön hier, es ist gut hier, es ist gut geordnet. Da sieht man das Böse nicht so. Oder doch? Ja, man sieht es. Und das Böse ist auch in Gottes Gemeinde. Was? In der Gemeinde, bei den Geretteten, da ist das Böse auch? Wie denn? Ja, wie vorhin schon erwähnt, der alte Adam, die alte Eva, die ist mit uns. Und die versucht, ihren eigenen Willen durchzudrücken. Und der ist nicht gut. Wie klar oder wie das Böse auch in der Gemeinde, in der Kirche ist, das sagt unser Bekenntnis, unser Glaubensbekenntnis in 25,4. Die Reinheit und die Güte der Gemeinde hängt davon ab, wie klar Gottes Wort verkündigt wird, Gottesdienste gefeiert werden und wie sehr Gottes Wort angenommen wird. Wird es angenommen? Besser im Großen der Kirche als auch beim Einzelnen. Die Kirche besteht aus Heiligen oder Getreuen, die das Rechte tun, wie der Salomo hier sagt. Bei ihnen ist der Herr mit auf dem Weg und er bewahrt sie. Sie wollen seinen Weg gehen, sie wollen seinen Willen tun. Aber eben, alter Adam, alter Eva will nicht, will eigenen Weg gehen, der nicht gut ist. Wenn jetzt bei uns der alte Adam mehr den Ton angibt als der Christus, der Herr Jesus Christus, der der letzte Adam ist, der Leben gibt, dann sieht es schlecht aus. Dann sind wir auf falschem Weg, auch wenn wir es gar nicht wollen oder auch gar nicht merken. In jeder Kirche gibt es solche, die nie ganz auf den Weg des Herrn Jesus Christus gekommen sind oder die zur Hälfte im Straßengraben oder im Abgrund fahren. Und das ist dann ein Aufruf hier zur Weisheit. Die Weisheit lernen. Lern Gottes Wort. Und pass auf, dass es nicht beim einen Ohr rein und beim anderen sofort wieder rausgeht. Wir müssen ganz auf die Straße. Wir sollen nicht am Rande fahren. Am Rande der 10 Gebote. Die 10 Gebote sind eine äußerste Leitplanke. Wir sollen nicht auf der Leitplanke fahren. Wir sollen in der Mitte der Straße fahren, also der Gebote. Wenn wir jetzt an Menschen denken, die, ja, die sind wirklich daneben, auf falschem Weg, dann müssen wir allerdings zuerst an uns denken. Sind wir auf dem rechten Weg? Die Didache, die Gemeindeordnung aus dem 1. Jahrhundert, geht auf die 12 Apostel zurück und sie sagt, im letzten Punkt, sie hat 2 Wege, den Weg des Lebens, den Weg des Todes. Und im letzten Punkt Bevor der Weg des Todes anfängt, sagt sie, in der Gemeinde sollst du deine Fehltritte bekennen und du sollst nicht hintreten zum Gebet mit schlechtem Gewissen. Das sagt sie. Das ist das Letzte für den Weg des Lebens. Und das gilt auch uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt das auch, dass wir sie korrigieren, dass wir umlenken, anderen Weg nehmen. Nötig, um auf dem Weg des Herrn Jesus zu bleiben. Nötig, um auf dem Weg des Herrn Jesus ihn dabei zu haben. Und ich komme zum Schluss. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und das Lernen ist auch nicht leicht. Aber einer hat es uns vorgemacht und da steht in Lukas 2,40, da steht, das Jesuskind aber wuchs und wurde stark im Geist, voller Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Er hat gelernt. Er wurde voll mit Weisheit. Und Gottes Gnade, was hier steht, das ist keine Gerichtsgnade. Es ist die volle Zuneigung. Die Zuneigung Gottes. Gott neigt sich um seines Sohnes willen seinen Kindern auf dem Weg zu. Liebevoll. Amen. Die Kollekte befehle ich euch an. Sie ist da auf dem Tisch beim Rausgehen und draußen ist noch einmal. Sie ist bestimmt für Gottes Reich und sie gehört zu Gottes Ehre.